Hirngespinst.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hirngespinst. Wir, das sind Nicole Töni.
Hallo.
Und ich, Elli Sporer, werden uns heute wieder mit einer spannenden Frage beschäftigen. Die heutige Frage hat einen gerade recht aktuellen Bezug. Ihr habt vielleicht in den Nachrichten gehört, dass auf dem Mars zum ersten Mal flüssiges Wasser gefunden wurde. Italienische Wissenschaftler haben einen 20 Kilometer breiten See gefunden, der am Mars-Südpol 1,5 Kilometer unter dem Eis liegt. Gefunden haben sie ihn mit der Mars-Express-Sonde, die seit 2003 eine 3D-Karte vom Mars erstellt. Daher haben wir uns überlegt, dass wir uns mit der Frage, was wäre, wenn wir den Mars besiedeln würden, beschäftigen wollen. Um uns Informationen über das Thema Mars zu holen, haben wir uns mit Olivia Haider vom Österreichischen Weltraumforum unterhalten und möchten uns daher herzlich bei ihr bedanken, dass sie uns so bereitwillig Frage und Antwort gestanden hat.
Genau, danke von mir auch an Olivia, falls du das jetzt hörst, und ich hoffe, du hörst das. Aber die Frage ist und bleibt, was wäre, wenn wir den Mars besiedeln würden? Würde sich unser Team von Pionieren vielleicht schon am 8-monatigen Hinflug total zerstreiten, in die Haare geraten und entsetzlich frustriert umkehren? Oder würden wir mit den am Mars vielleicht vorhandenen prähistorischen Bakterien um Lebensraum konkurrieren? Was würden denn diese Bakterien mit uns anstellen? Stichwort böse, böse Science Fiction, der Virus aus dem All und so weiter. Nein, ich scherze. Aber würden wir vielleicht in Höhlen leben? Müsste man Essen, Wasser und Luft rationalisieren? Oder wäre alles viel, viel entspannter und wir könnten einen Sonntagsausflug zum Olympus Mons machen, übrigens die höchste Erhebung des Sonnensystems, und uns von dort aus total wildromantisch die Marsmonde ansehen und den unendlich klaren Sternenhimmel durch die sehr dünne Atmosphäre des Marses kaum getrübt und in Betrachtung dieser Marsmonde andächtig über der Mars-Einsamkeit zum Dichter werden? Wie würde überhaupt die zweite und dritte Generation von menschlichen Marsbewohnern, also Marsianern, aussehen? Würde die sich überhaupt Marsianer nennen? Und welches Recht würde am Mars gelten? Doch bestimmt nicht irdisches, oder doch? Fragen über Fragen, und ich hoffe, wir können heute ein klein wenig zu den Antworten beitragen. Aber zunächst mal ein wenig zur Vision, zur Science Fiction, zur Faszination Mars.
Ja, der Mars ist schon lange ein Sehnsuchtsort. Schon im 19. Jahrhundert hat es Gedanken darüber gegeben, dass es ja Leben auf dem Mars geben könnte oder dass wir irgendwann auf den Mars fliegen und uns dort ansiedeln. Das findet man vor allem in der Literatur. Es gibt sehr viele Science-Fiction-Bücher, die sich um den Mars drehen. Entweder um eine Besiedlung oder dass wir schon dort leben. Oder vielleicht auch, dass es Marsbewohner gibt, die die Erde erobern wollen. Ihr kennt sicher viele Beispiele, so wie Mars Attacks.
Oh ja, kleine grüne Männchen überrennen uns.
Oder auch vielleicht eines der eindrucksvollsten Beispiele, Krieg der Welten. Diese Geschichte hat ja eine sehr spannende Story. Das Buch wurde eigentlich 1898 von H.G. Wells geschrieben, aber seine richtig große Bekanntheit hat es durch Orson Welles erlangt. Der hat es 1938 als Hörspiel vertont und hat es auf CBS in einer Abendsendung am Halloween-Abend ausgestrahlt. Das Besondere war allerdings, dass er es wie eine Reportage gesendet hat. Das heißt, es hat so geklungen, als ob die Erde gerade von Marsmenschen überrannt wird. Das hat anscheinend sehr viel Aufsehen erregt.
Waren die tatsächlich grün in der Erzählung?
Ich glaube nicht, dass sie grün waren. Ich glaube, das ist erst später dazugekommen.
Oh, schade.
Ja, auf jeden Fall ist der Mars wahrscheinlich auch schon durch seine Nähe zur Erde und seiner Erdähnlichkeit sehr interessant für Menschen. Man kann sich einfach vorstellen, dass man dort leben könnte. Aber Nicole, wie schaut es eigentlich wirklich am Mars aus?
Ich würde fast meinen, diese Faszination für den Mars, die du erwähnt hast, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Wenn man nämlich durchs Teleskop blickt von der Erde aus, kann man mit einem guten Teleskop und etwas Glück tatsächlich am Mars etwas erkennen, das aussieht wie Flussläufe. Und das hat, soweit ich weiß, frühere Generationen bis in die 1950er Jahre, bis wir es eben genauer wussten, dazu inspiriert, zu glauben, dass es eben Leben am Mars gibt, dass es tatsächlich Flussläufe sind, die wir da sehen.
Es hat auch ein großes Interesse dafür gegeben, dass man in den 70er Jahren, glaube ich, ein Bild vom Mars gemacht hat, auf dem man ein Gesicht sehen konnte. Das hat die Leute auch sehr inspiriert.
Oder mehr für Verwirrung gesorgt. Auf hochauflösenden Fotos, man hat dann eben nach besagter Sonde, die dieses eine Bild gemacht hat, mit einer zugegebenermaßen recht schlechten Kamera für heutige Verhältnisse, man hat also bessere Sonden mit besseren Kameras gesendet. Wer weiß, ob das passiert wäre, hätte man das Gesicht nicht gesehen. Die dann festgestellt haben, nö, ist nicht, leider Wüste, Staub und Sand.
Ja, das war natürlich eine große Enttäuschung für die Leute, die sich vorgestellt haben, dass man dort jetzt neue Nachbarn findet.
Schön wäre es gewesen, oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Mitten im Kalten Krieg plötzlich ein weiteres Volk zu finden, eine weitere Zivilisation zu finden, die sich vielleicht um Ressourcen streitet. Aber zurück zum Thema, wie sieht's denn am Mars aus, hast du mich gefragt. Ja, zunächst mal, wenn man den Mars betritt, so jetzt geistig, dann betritt man eigentlich eine Steingeröll- und Sandwüste. Die Marsoberfläche ist bedeckt von, und das glaube ich, weiß ohnehin jeder, rotem Gestein. Das Rote am Mars, das ist Hämatit zu großen Teilen und anderes eisenhaltige Gestein. Der Mars rostet vor sich hin, könnte man salopp sagen, und das gibt ihm die rote Farbe. Zur Geografie gibt zu sagen, es macht einen riesigen Unterschied, ob wir jetzt hypothetisch auf der Süd- oder auf der Nordhalbkugel landen, denn die sehen sehr unterschiedlich aus. Die Südhalbkugel ist ein Hochland mit Schildvulkanen und das gesamte Hochland ist 2 bis 3 Kilometer über dem globalen, marsweiten, nicht global, marsweiten Nullpunkt. Was wäre denn das Wort für global? Auf dem Mars.
Wie wär's mit martial?
Das gefällt mir, das klingt sehr martialisch. Jedenfalls, der Süden, die Südhalbkugel des Mars ist ein Hochland mit Schildvulkanen und die Nordhalbkugel ist eine Tiefebene, also eine flache Tiefebene, fast ohne Erhebungen und fast ohne Krater, während die Südhalbkugel von zahlreichen Kratern regelrecht übersät ist. Die Nordhalbkugel befindet sich, wieder im Gegensatz zur Südhalbkugel, 3 bis 5 Kilometer unter dem martialen Nullpunkt, planetenweiten Nullpunkt. Das heißt, da ist ein extremer Unterschied zwischen Nord- und Südhalbkugel da. Landen allerdings würden wir eher auf der Südhalbkugel, denn die Vulkane dort versprechen vor allem Unterschlupf und Schutz. Aber dazu etwas später. Nun ja, jetzt stehen wir also auf dem Mars. Es ist zerklüftet, zerkratert und sehr wüstig. So trocken allerdings, wie man glaubt, ist es am Mars nicht. Das Gestein enthält bis zu 60% Wasser und auch an den Polen gibt es gefrorenes Wasser, Wassereis, übrigens auch Eis aus CO2, nicht nur Wassereis, denn CO2 ist der Hauptbestandteil der Marsatmosphäre. Das heißt, mit Atmen wäre es am Mars nichts und das aus zweierlei Gründen. Zum einen, die Atmosphäre besteht, wie gesagt, zu größten Teilen aus CO2. Es ist so gut wie kein Sauerstoff in der Marsatmosphäre vorhanden. Lediglich 0,14% benötigen würden wir um die 20. Das heißt, das ist für uns eigentlich nicht möglich, da ohne irgendeinen Schutz zu existieren, zu atmen. Und das Zweite, die Atmosphäre am Mars ist extrem dünn im Vergleich zur Erdatmosphäre. Die Dichte der Atmosphäre, der Druck auf dem Mars, beträgt nur ungefähr 1% des Drucks auf der Erde. Das ist nicht ausreichend, um auch bei Zimmertemperatur zum Beispiel Wasser flüssig zu halten. Wenn man nämlich den Druck verringert, dann würde das Wasser einfach puff machen und instantan in einen gasförmigen Zustand übergehen. Naja, vielleicht ohne Geräusch, denn die breiten sich ja auch nicht so gut aus in der weniger dichten Atmosphäre.
Wie wirkt sich denn die geringe Atmosphäre sonst noch aus?
Aufs Wetter wirkt sich die massiv aus. Wir kennen ja, oder du kennst ja vielleicht den Film Der Marsianer, der mit einem spektakulären Sandsturm beginnt.
Oh ja.
Und darf ich das Wort verwenden? Einmal in einer Aufnahme, bitte. Es ist absoluter Bullshit. Danke. Stürme am Mars sind, wie man so schön sagt, ein bisschen ein Sturm im Wasserglas eben. Zwar erreicht die Luft dort hohe Geschwindigkeiten, wir haben extrem hohe Windgeschwindigkeiten, aber dadurch, dass kaum eine Dichte vorhanden ist, kann diese Luft auch kaum etwas bewegen, kaum eine Kraft aufbauen. Ein Sturm am Mars könnte niemals ernsthaft irgendwas umwerfen, irgendein Haus abdecken, das dort hypothetisch stünde. Das wäre einfach nicht möglich. Trotzdem ist das Wetter am Mars höchst interessant. Neben diesen Staubstürmen, von denen ich schon geredet habe, gibt es am Mars auch Gewitter, also echte Gewitter mit richtigen Blitzen. Nur, dass eben kein Wasser abregnet, sondern Staubkörner aneinander reiben und so diese statische Aufladung erzeugen. Aber die Blitze würde man sehen. Ja, das Wetter. Zum Wetter gehört auch Meteoritenregen, wunderbar. Am Mars gehen relativ oft kleine Meteoriten nieder und das ist ebenfalls der dünnen Atmosphäre geschuldet. Die verglühen nämlich nicht einfach in den oberen Teilen der Atmosphäre, so wie das auf der Erde passiert, sondern, naja, die erwärmen sich etwas in der Atmosphäre durch die kleine, geringe Reibung, treffen am Boden auf, machen einen wunderbaren Krater. Im Inneren des Kraters, sieht man übrigens oft auf Satellitenbildern, ist dann oft so ein weißer Fleck zu sehen, der dann kurze Zeit später verschwindet. Da vermutet man, dass auf diesem Weg Wasser, also eigentlich Eis, auf den Mars gelangt und dann eben gleich in der Atmosphäre verdampft.
Das klingt aber nicht so toll, in einen Meteoritenregen zu kommen.
Sollte man vermeiden, wenn man es vermeiden kann. Eben deswegen müssen wir später auch noch unbedingt auf Schutz am Mars zu sprechen kommen, wo denn unsere potenziellen Pioniere und Siedler denn eigentlich leben könnten. Denn hier definitiv nicht. Zumindest drei Gründe haben wir ja schon, warum die Oberfläche für uns absolut lebensfeindlich und recht untauglich ist, um da zu leben. Zum einen den erwähnten Meteoritenregen, zum anderen der fehlende Sauerstoff in der Atmosphäre und zum dritten der geringe Druck in der Atmosphäre, der uns theoretisch die Augen aus den Höhlen... Ach, lassen wir das. Es gibt aber auch noch weitere Gründe, zumindest einen weiteren Grund, der die Oberfläche zu einem eher unbequemen Ort für uns macht. Und dieser Grund hat mit dem Magnetfeld des Mars zu tun. Das Magnetfeld des Mars gibt es nämlich leider nicht. Beziehungsweise ist es sehr, sehr schwach. Und auf der Erde ist das Magnetfeld dazu da, Strahlung aus dem Weltraum von uns fernzuhalten. Das passiert am Mars nicht, folglich prasselt all diese Strahlung auf uns ein. Und innerhalb von 3 Jahren würde unser potenzieller Marsianer also ungefähr die Dosis eingesammelt haben, die die NASA als Grenzwert betrachtet. Und zwar nicht für 3 Jahre, sondern für ein Leben.
Das klingt aber irgendwie nicht besonders gesund.
Nein, das ist definitiv nicht gesund. Wie gesagt, das wäre ein weiterer Grund, sich Schutz zu suchen, sich einen Platz zu suchen, wo einem diese Strahlung eben nicht erreichen kann. 2 Punkte habe ich noch. Der eine Punkt, der macht eigentlich Spaß. Die Schwerkraft am Mars ist relativ gering. Die beträgt ungefähr 1/3 der Schwerkraft auf der Erde. Das bedeutet, dass unser 50 Kilo Raumanzug, den wir jetzt ja am Mars tragen müssten, um uns vor all diesen Widrigkeiten zu schützen, dieser 50 Kilo Raumanzug, der wiegt also für uns gefühlt jetzt nur noch 17 Kilo.
Das klingt dafür wieder sehr praktisch.
Das ist mega praktisch und durch die geringe Schwerkraft können wir auch relativ hoch springen am Mars, können uns springend fortbewegen. Falls du diese Videos vom Mond gesehen hast, da sieht man die Astronauten ja auch springen.
Oh ja, das sieht aus, als ob man es wirklich gerne selber ausprobieren würde.
Oh ja, das muss herrlich sein. Einfach mal so boing und schon ist man 5 Meter, 6 Meter in der Luft und landet ganz sanft auf den eigenen Beinen, wirbelt eine Winzigkeit Marsstaub auf und das war's. Die Temperatur, die wollte ich auch noch erwähnen, die kann bisweilen ganz angenehm sein. Nämlich wunderbare 27 Grad tagsüber am Äquator. Nachts wird es dann aber umso unbequemer. Da kann es bis zu minus 87 Grad gehen. Im Durchschnitt bewegen wir uns aber bei ungefähr minus 60 Grad. Also ein weiterer Grund, sich da nicht an der Oberfläche aufzuhalten. Ja, aber wer hält sich denn nun eigentlich auf an der Oberfläche? Unsere Pioniere doch wohl, die da zum Mars reisen und den Mars besiedeln in totalem Enthusiasmus und vielleicht mit den Mars-Dichter-Genen bereits in sich. Die haben es mir jetzt angetan. Ja, wer ist denn das jetzt, der da auf den Mars kommt und den Mars besiedeln möchte?
Es gibt ja schon recht konkrete Vorstellungen, wer auf den Mars fliegen könnte. Beispielsweise wären es Leute zwischen 40 und 50. Das hat vor allem auch mit der Strahlung zu tun, der die Menschen ausgesetzt werden. Nachdem sie so einer Strahlung ausgesetzt sind, wäre zum Beispiel Fortpflanzung nicht mehr möglich.
Wobei möglich schon noch nicht sehr empfehlenswert, befürchte ich.
Ja, wahrscheinlich. Das heißt also, dass der erste Mensch, der den Mars betreten wird, ziemlich sicher schon geboren ist. Eine andere Überlegung ist, dass Wissenschaftler auf den Mars geschickt werden, die mindestens zwei Spezialgebiete haben. Das hat unter anderem den Grund, weil solche Erstmissionen für 6 bis 8 Leute ausgelegt sind und auf diese Weise möglichst viele Wissenschaften abgedeckt werden können. Zusätzlich sollten die Menschen auch sozusagen Astronautenmaterial sein. Das heißt, so viel wie sie müssen auch Astronautentraining haben, sie werden ausgewählt, wie auch Astronauten ausgewählt werden, sind aber eben auch Wissenschaftler. Das ist der Unterschied zu früheren Missionen. Früher waren es vor allem Ingenieure, die in den Weltraum geflogen sind. Aber da am Mars ja so viel Forschung auf uns wartet, ist es vor allem wichtig, dass Menschen rauffliegen, die dort Forschung betreiben können und die vorbereiten können, wie auch weitere Generationen dort leben können. Eine andere Überlegung ist, dass die Menschen auch aus verschiedenen Ländern sein sollen. Also eine Mars-Mission wäre auf jeden Fall international und nicht national. Und es sollten auch sowohl Männer als auch Frauen teilnehmen. Insgesamt sind solche Missionen geplant, die zuerst einmal eine Generation von Wissenschaftlern auf den Mars schicken. Das heißt, die werden dann dort erste Forschungen machen, vielleicht ein erstes kleineres Habitat aufbauen und dann wird man weitersehen, wie die Mission weitergehen kann. Ob vielleicht abgebrochen werden muss oder ob man einfach dann dort die Station erweitern kann. Natürlich ist das Ganze sehr gefährlich. Es kann sein oder es wird ziemlich sicher so sein, dass bei solchen Missionen auch Leute sterben werden, was natürlich fürs Marketing nicht besonders gut ist. Immer wenn Leute sterben, schaut das halt recht schlecht aus, aber ich glaube, in gefährlichen Situationen kann sowas schon mal passieren.
Schaut recht schlecht aus, ist jetzt fast ein bisschen zynisch gesagt. Was glaubt man denn, wie die Leute sterben könnten? Was sind denn da so die Risiken?
Also prinzipiell können sie auf ganz viele Arten sterben, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist eher, wie man möglichst gut verhindern kann, dass jemand auf so einer Mission stirbt. Da gibt es recht viel Vorbereitung, die getroffen werden muss. Ein großer Part zum Beispiel ist, dass Menschen sehr genau ausgewählt werden, ob sie so eine Mission gut überstehen. Da ist ja doch sehr viel Stress bedeutet, an einer Mars-Mission teilzunehmen. Man ist dann doch recht lang mit ein paar Personen auf engstem Raum zusammengesperrt. Man wird sicher lebensgefährliche Situationen meistern können, in denen man möglichst kühlen Kopf bewahren sollte. Und deshalb muss auch das Team sehr gut zusammenarbeiten. Das heißt, es sollten nicht nur Einzelpersonen ausgewählt werden, sondern gleich das Team als Ganzes und das Team sollte auch als Ganzes trainieren. Wichtig ist auch, dass es eine klare Struktur gibt, einerseits was zu tun ist und andererseits auch sozusagen, wer das Kommando hat. Es wird auf jeden Fall eine eher militärische Struktur sein, weil es so am einfachsten ist, dass man nicht groß in Diskussionen verfällt, wenn eine unerwartete Situation aufkommt.
Aber Diskussionen sind ja doch per se nichts Schlechtes, würde man glauben. Da gibt es ja dann auch immer neue Ideen, neue Lösungsansätze.
Diskussionen sind sicher gut, aber vielleicht nicht gerade in akut lebensgefährlichen Situationen, wo vielleicht auch Zeit eine Rolle spielt.
Okay, jetzt verstehe ich.
Wichtig ist natürlich auch der psychologische Aspekt zu einer Mission. Es ist ja kein normales Leben wie auf der Erde, wenn man im Raumschiff oder auf dem Mars ist. Man hat eigentlich wenig Freizeit wahrscheinlich, man hat viel weniger Möglichkeiten an Freizeitbeschäftigungen. Man hat auch zum Beispiel kein frisches Essen, was vielleicht für viele Leute auch viel ausmacht. Man hat viele Dinge, die rationalisiert werden müssen.
Aber warte, den Frühstückskaffee gibt's schon, oder?
Den sollte es geben, ja. Ich glaube, löslicher Kaffee hält recht lang. Auf jeden Fall ist die Wissenschaft sehr darauf ausgerichtet, dass man jetzt schon erforscht, wie man am besten dann auf so einer Mission zusammenleben kann. Daher gibt es schon einige Projekte, Analogmissionen auf der Erde, die simulieren, wie so eine Reise zum Mars oder das Leben auf dem Mars dann aussehen könnte. Vor allem auf sozialer Ebene, aber auch auf wissenschaftlicher Ebene. Daher werden solche Analogmissionen an Orten durchgeführt, die dem Leben auf dem Mars recht ähnlich sind.
Aber wer lässt sich denn freiwillig Monate und Jahre lang einsperren?
Ja, da gibt es anscheinend einige Leute.
Würdest du es machen?
Ich würde es nicht machen. Du?
Ich glaube, vielleicht schon.
Es ist auf jeden Fall schon das Bedürfnis da, glaube ich, bei vielen Leuten einen Teil beizutragen, dass die Menschheit dann zum Mars fliegen kann und vielleicht dort auch etwas aufbauen kann. Und das ist wohl auch der Antrieb, bei so einem Projekt mitzumachen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, das wäre auch mein Antrieb. Andererseits Monate, in denen du auf engstem Raum zusammenlebst mit ganz ausgewählten 5 bis 6 anderen Menschen, schwierig.
Ja, das ist schon eine Extremsituation. Ein Beispiel für so ein Projekt wäre die Concordia-Station in der Antarktis. Die ist wirklich so weit weg von jeglichen anderen Menschen, wie man sich's nur vorstellen kann. Es ist ein französisch-italienisches Projekt mit bis zu 16 Personen, die circa ein Jahr lang dort auf der Station leben.
Gleichzeitig?
Ja, gleichzeitig. Man muss sich das Ganze so vorstellen, die Station ist am Südpol in höheren Lagen. Es hat bis zu minus 80 Grad. 4 Monate lang lebt man in kompletter Dunkelheit. Wenn man rausgeht eben, ist es furchtbar kalt. Deswegen wird man wahrscheinlich viel Zeit drinnen verbringen. Ist sozusagen eingesperrt mit den anderen Menschen. Und die Hauptaufgabe ist dort, wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Die Antarktis scheint überhaupt ein recht gutes Pflaster für Weltraumforschung zu sein, also Analog-Weltraumforschung, weil dort gibt es auch noch die McMurdo Base. Die gibt es schon seit 1955 und die ist von einem kleinen Verschlag damals bis heute auf 85 Gebäude gewachsen.
Wow, aber ist das dann noch Weltraumforschung oder ist das schon einfach eine kleine Stadt?
Es ist eine kleine Stadt, wo man auch Weltraumforschung betreibt.
Spitzfindig.
Man könnte sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie das, was ich vorher erwähnt habe. Man beginnt klein und tastet sich vor und kann dann eben auch die Base vergrößern. Das ist, glaube ich, bei McMurdo passiert.
Das heißt, von den 1950er Jahren bis jetzt, innerhalb von 68 Jahren, sind wir von wenigen Menschen auf 88 Gebäude mit wahrscheinlich mindestens genauso vielen Menschen angewachsen. Das sind doch gute Perspektiven eigentlich für den Mars.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist wirklich möglich, in Extremsituationen auch richtig größere Lager anzulegen, wo die Menschen auch leben können. Aber man muss gar nicht so weit schauen. Es gibt auch in Tirol oder auch in Österreich das Österreichische Weltraumforum, das ich schon erwähnt habe. Die haben dieses Jahr im Februar die Amadei-18-Mission im Oman durchgeführt. Das waren 4 Wochen, in denen sie verschiedenste wissenschaftliche Projekte durchgeführt haben, zum Beispiel mit Drohnen oder Tests mit ihrem Analog-Raumanzug, den sie schon länger entwickeln. Sie haben auch ein aufblasbares Treibhaus dort mitgehabt und haben geschaut, was man dort anpflanzen kann. Oder sie haben auch Tests mit einem autonomen Rover gemacht, der mit war. Das Interessante war, die ganze Mission war natürlich vorgeplant, so wie es auch bei einer richtigen Mars-Mission gewesen wäre. Das heißt, es hat genaue Pläne gegeben, wann welches Projekt durchgeführt werden soll. Und es hat sogar ein richtiges Mission Control Center gegeben. Das war in Innsbruck und hat mit der adäquaten Delay Time, die man auf dem Mars hätte, das sind so, ich glaube, so circa 20 Minuten, eben mit den Analog-Astronauten, Analog-Wissenschaftlern kommuniziert.
Analog-Wissenschaftler?
Okay, keine Analog-Wissenschaftler. Ich bin schon ganz im Analogen drin. Noch ein Projekt gibt es. Das hat sich vor allem darauf spezialisiert, zu testen, wie man unter widrigsten Umständen, wie sie auch am Mars vorkommen, verschiedenstes Gemüse anpflanzen kann. Das ist das Eden-ISS-Projekt. Das findet ebenfalls in der Antarktis statt und hat dieses Jahr im April die erste Ernte gehabt. Nachdem ein paar Startschwierigkeiten waren, wie Stürme und technische Probleme, konnten sie nach 3 Wochen Anbau 3,6 Kilo Salat, 70 Radieschen und 18 Gurken ernten.
Wow, das klingt ja relativ effizient nach nur 3 Wochen.
Ja, das klingt ganz gut, vor allem unter den Umständen, unter denen angepflanzt wurde. Zusätzlich pflanzen sie noch Paprika an und Tomaten und es gibt sogar Gewürze.
Wow, könnte man so etwas auch auf dem Mars realisieren?
Ja, das sollte eigentlich auch funktionieren, weil die Pflanzenzucht wurde dort ohne Erde durchgeführt, mit optimiertem Licht-, CO2-Gehalt und mit einem geschlossenen Wasserkreislauf. Das klingt doch so, als ob das auch am Mars funktionieren könnte.
Das klingt perfekt nach Mars. Lediglich die Schwerkraft könnte noch eine Rolle spielen.
Ach, mit der kann man sicher irgendwas machen. Das Tolle war auch, dass die geernteten Gemüsesorten dann gleich weitergegeben wurden an eine andere Station in der Antarktis, an die Neumayer 3. Und die Leute dort haben sich sehr gefreut, dass sie wieder einmal frisches Gemüse bekommen haben.
Also die Forscher wollten ihr angebautes Gemüse gar nicht selber verkosten.
Wahrscheinlich haben sie selber auch verkostet, aber es war eben der Plan, dass eben ein anderes Projekt auch davon profitieren sollte.
Ach, das gefällt mir.
Und das ist ja dann so ähnlich wie am Mars, weil am Mars müsste man ja die erste Zeit auf jeden Fall von Nahrung leben, die man von der Erde bekommt durch Lieferungen. Und Anpflanzen von Gemüse wäre ja sozusagen zusätzliche Nahrung, damit man auch einmal wieder was Frisches zwischen die Zähne bekommt.
Wenn das überhaupt möglich ist, das mit dem selber Anbauen am Mars, selbst wenn es technisch möglich ist, benötigt man ja trotzdem noch Ressourcen wie eben, du hast es erwähnt, Wasser, Sauerstoff, geschlossene Atmosphäre, Platz vor allem, Wärme, Licht. All das kostet wiederum Energie. Und dann ist es die Frage, wie sehr das dann ins Gewicht fällt, ob man vielleicht hier die teuersten Gurken der Menschheitsgeschichte züchtet, von denen 1 Kilo dann in die Zehntausende, Hunderttausende oder sogar Millionen Euro Kosten gehen könnte. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht durchgerechnet, aber vorstellbar wäre es.
Aber die Mars-Astronauten freuen sich sicher drüber.
Oh ja, vergoldete Gurken.
Wo würde man denn zum Beispiel das Wasser herkriegen, das man zum Anpflanzen oder das man für das Leben der Pflanzen bräuchte?
Nicht nur für das Leben der Pflanzen, sondern auch für überlebenswichtiges Trinkwasser und vielleicht ein bisschen Waschwasser wäre auch gar nicht so schlecht. Das Wasser, das wir benötigen würden, das ist glücklicherweise bereits oben am Mars. Das gibt's da schon, das müssten wir nur noch fördern, gewinnen, extrahieren, wie auch immer man das nennen möchte.
Wie soll denn das funktionieren?
Oh, das ist eine sehr spannende Sache. Ich weiß nicht, kennst du diese Survival-Ratgeber? Wie überlebt man in der Wüste?
Oh ja.
So etwas Ähnliches könnte am Mars gehen. Ich weiß nicht, ob du diese Gerätschaften schon gesehen hast. Man gräbt ein Loch, kleidet das Loch in Folie aus, stellt in die Folie vielleicht noch ein Gefäß hinein und sieht zu, dass das Gefäß wirklich an dem Punkt steht, wo alles Wasser zusammenrinnen würde, wenn da Wasser rinnen würde.
Mhm.
Und dann spannt man eine Art kleines Zelt darüber und die Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre, die kondensiert dann an den Zeltwänden, während es im Zelt drinnen wärmer wird. Die Sonnenstrahlung bewirkt ja genau das, dass die Temperatur im Zelt steigt.
Mhm.
An den Zeltwänden ist es ja kühler, daran kondensiert das Wasser und rinnt nach innen. Auf diese Art und Weise kann man je nach Wassergehalt doch auch zumindest etwas Wasser gewinnen. Und diese Experimente oder diese Versuche lassen sich auch größer skalieren. Und das Wasser am Mars wäre ja nicht nur in der Atmosphäre. das habe ich vorhin erzählt, wenn Eis am Mars einschlägt, dass dann diese Eisflecken einfach verdampfen, in die Atmosphäre abdampfen. Also dieses Wasser könnte man nutzen, aber es befindet sich auch Wasser im Boden. Das habe ich auch vorhin schon erwähnt, im Durchschnitt sind das ungefähr 2% des Marsuntergrundes, der aus Eis besteht. Das heißt, man könnte einfach auch, Marserde aufschmelzen. Müsste man dann natürlich filtrieren und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, das Wasser ist da, man müsste es nur noch gewinnen. Man könnte sich aber anfangs vermutlich nicht allein darauf verlassen, dass man eben irgendwie dem Mars Wasser abkämpft, denn zumindest ein bestimmter Aufwand und vielleicht auch etwas Glück in Sachen Versuchsaufbau ist da durchaus notwendig. Das heißt, man würde wohl auch das Wasser oder einen kleinen Teil des Wassers, das man dann benötigt, zunächst mal von der Erde mitnehmen. Aber also das Wasser ist noch eines von den eher geringeren Problemen, wenn man es so sehen möchte.
Was sind denn die größeren Probleme?
Ja, jetzt geht's los. Wir haben noch 3 Probleme, die wir lösen müssen, sozusagen, jetzt hier so unter uns zwei. Das wäre zum einen der Unterschlupf auf dem Mars, zum anderen die Energiegewinnung und zum dritten natürlich Sauerstoff. Was wollen wir denn da oben atmen? Aber fangen wir zunächst mal mit dem Unterschlupf an. Das ist nämlich auch eine Frage, die eigentlich schon beantwortet ist. Das Schöne übrigens, alle Fragen, die ich genannt habe, sind in Ansätzen bereits beantwortet. Die Sache mit dem Unterschlupf. Es gibt am Mars vermutlich Höhlensysteme, die so ähnlich sind wie Höhlen vulkanischen Ursprungs auf der Erde. Das heißt, die entstehen so, dass Lavaströme da durchfließen. Ein Teil der Lava erkaltet früher, dann fließen aber noch einzelne Ströme ab und hinterlassen eben diese Höhlensysteme, die eben bis zu mehrere hundert Meter lang sein können. Und diese Höhlensysteme, dafür gibt es eben Anzeichen, dass die am Mars genauso existieren wie auf der Erde. Bereits 2007 hat man auf Satellitenbildern Löcher entdeckt, also schwarze Flecken entdeckt, von denen man glaubt, dass es solche Höhleneingänge sind. Zunächst waren es 7 Stück, die man 2007 gefunden hat, war damals relativ sensationell. Und diese schwarzen Flecken haben auch eine andere Temperatur als die Umgebung, was wiederum für Höhleneingänge spricht und gegen irgendwelche anderen möglichen Phänomene. Weiters für die Höhleneingänge spricht, dass sie in der Nähe eines Vulkans, nämlich in der Nähe von Arcia Mons, gefunden wurden. Ja, und wenn wir diese Höhlen nutzen könnten, dann hätten wir schon mal Schutz vor Strahlung und einen Ort, den wir so luftdicht abdichten könnten, dass der von uns erzeugte Sauerstoff nicht sofort wieder sich irgendwohin in die Marsatmosphäre verschüßt. Ja, und heizen müsste man die Räume natürlich auch können, denn bei bis zu minus 87 Grad ist es nicht so angenehm ansonsten.
Das klingt ja schon mal recht gut.
Ja, das, wie gesagt, das wäre sehr vielversprechend, aber auch dafür benötigen wir einen gewissen Aufwand, weswegen die ersten Menschen am Mars vermutlich in einem mitgebrachten oder vorher hingebrachten Habitat wohnen würden. Das ist sowieso so ein Konzept, dass wenn wir auf den Mars fliegen, wir Dinge vorher hinbringen, sodass die Menschen, die dann kommen, nur noch, sich umsehen müssen, wo ist denn das Paket mit meinem Essen gelandet? Und wo zum Geier liegt mein Habitat?
Und sie sollten möglichst praktisch landen, dass sie das Ganze auch finden.
Genau, das ist eine der großen Herausforderungen, dass man all diese Dinge in einem Umkreis platziert, in einem Umkreis landen lässt, dass sie von den Astronauten dann auch sinnvollerweise geborgen und gefunden und genutzt werden können. Es bringt den Pionieren nämlich nichts und den Pionierinnen, wenn der Container mit dem Wasser irgendwie 100 Kilometer weiter ist und man nicht weiß, wie man dorthin gelangen soll. Aber ich habe schon erwähnt, die Temperatur ist ein Problem, wir müssen Wasser extrahieren, wir müssen Sauerstoff gewinnen und für all das benötigt man vor allem eines, Energie.
Oh, und wie kann man Energie am Mars erzeugen?
Die einfachste Variante, und das ist die Variante, die bereits jetzt in der Raumfahrt genutzt wird, ist radioaktiver Zerfall, sogenannte Radionukleidbatterien. Die funktionieren wahnsinnig einfach, die kommen in ihrer einfachsten Form sogar ohne bewegliche Teile aus, sind wahnsinnig ausfallsicher, weswegen sie eben in Satelliten im Einsatz sind, in den meisten Gerätschaften, die außerhalb der Erde irgendwo im All herumschweben und lange funktionieren sollen. Die Curiosity, dieser Mars-Rover, der funktioniert zum Beispiel mit einer solchen Radionukleidbatterie. Und im Prinzip, diese Radionukleidbatterie besteht aus einem Kern aus strahlendem Material. Genau, zum Beispiel Poloniumdioxid. Poloniumdioxid erzeugt ungefähr 500 Watt pro Kilogramm an Wärmeleistung und das relativ dauerhaft. Hat eine Halbwertszeit von etwas über 80 Jahren. Das heißt also, die Hälfte der Halbwertszeit können wir damit rechnen, dass die Leistung einigermaßen in Ordnung bleibt bei diesen 500 Watt pro Kilogramm und nicht sehr stark abfällt. Das heißt also, dieses radioaktive Material sitzt hier ummantelt von relativ vielen Schichten, erzeugt einfach durch den Zerfall, der da ständig stattfindet, Wärme. Und diese Wärme wird einfach dann in elektrische Energie umgewandelt durch eine Halbleiterschicht, die da herumliegt.
Und wie schaut es mit Solarenergie aus? Bei Filmen, die am Mars spielen, da liegen ja meistens ganz viele Solarpanels rum.
Solarenergie ist super, aber nicht allzu verlässlich. Es wird nachts kalt, nicht untertags. Und nachts erzeugen Solarzellen generell sehr, sehr wenig Energie. Abgesehen davon ist die Energie, die eine Solarzelle, also die Energieeffizienz einer Solarzelle auf dem Mars, sagen wir mal, etwas enden wollend. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Mars weiter weg ist von der Sonne. Und dann können auch noch die Sandstürme am Mars oder die starke Strahlung diese Solarzellen beschädigen. Das heißt, die sind bei weitem nicht so verlässlich und wartungssicher wie eben die erwähnten Radionukleidbatterien. Man würde wahrscheinlich Solarzellen verwenden, aber immer nur ergänzend zu einer sicheren, stabilen Energiequelle.
Das macht Sinn.
So, eigentlich haben wir jetzt alles geklärt. Wir haben Essen, wir haben Wasser, wir haben Unterschlupf, wir haben Energie, aber Moment, atmen sollten wir vielleicht auch noch. Der letzte Punkt, also Sauerstoff, ich habe es vorhin erwähnt, auch dieser Punkt ist bereits im Prinzip gelöst. Dafür gibt es fertige Lösungen. Und zwar, und das freut mich jetzt ganz besonders, einfach weil mich das Thema beim Lesen so fasziniert hat, es gibt ein Device namens MOXIE. MOXIE gehört der NASA und MOXIE wird 2020 zum Mars fliegen und dort aus CO2 Sauerstoff produzieren.
Das löst ja einiges an Problemen.
Genau, also MOXIE ist zunächst einmal ein Prototyp, der 1% der Größe des in der finalen Ausführung geplanten Gerätes hat. Das heißt, dieses MOXIE ist ungefähr so groß wie eine Autobatterie und auch ungefähr so schwer, also 20 x 20 x 30 cm groß und 15 kg schwer. Die Maße stimmen nicht ganz genau, weil Amerika leider nicht in SI-Einheiten misst, aber macht nichts. Ungefähre Maße sind so. Und wie gesagt, wenn das funktioniert, wenn MOXIE also wie geplant 22 Gramm Sauerstoff pro Stunde erzeugt und das 50 Tage lang, das ist nämlich das Ziel der Mission, eines der Ziele der Mission im Jahr 2020, dann wird es vermutlich einen Nachfolger geben. Dieser Nachfolger wäre dann deutlich größer, wäre eben um das Hundertfache größer und könnte am Mars dann Tanks füllen, Tanks voller Sauerstoff, die etwaigen Astronauten und Astronautinnen dann zur Verfügung stünden, wenn sie auf den Mars kämen. Und damit, bam, wir haben Sauerstoff, Problem gelöst.
Doch stellt sich natürlich auch die Frage, kann man einfach so irgendwelche Dinge auf den Mars schicken?
Wenn man Geld hat, warum nicht?
Ja, aber es gibt ja auch rechtliche Aspekte. Und es gibt eigentlich ziemlich viele Verträge, die die Vereinten Nationen mit verschiedenen Staaten abgeschlossen haben, die eben das, wie soll man sagen, die Verwendung des Weltraums regeln sollen. Diese Verträge sind eigentlich alle darauf ausgerichtet, dass der Weltraum nicht einem Staat allein gehören soll, beziehungsweise auch einzelne Himmelskörper nicht einem Staat allein gehören sollen, sondern dass das immer gemeinsame Missionen sein müssen, beziehungsweise dass alles gemeinsam abgestimmt sein muss.
Das heißt, wie viele Staaten müssen sich zusammentun, damit es legal ist, Astronauten und Astronautinnen auf den Mars zu schicken?
Ich glaube, prinzipiell sind da die Staaten die den Weltraumvertrag unterschrieben haben, stimmberechtigt. Und es muss immer ein Konsens geschlossen werden, wenn man bestimmte Missionen oder bestimmte Änderungen machen will, vor allem auch im Weltraumrecht.
Welche Änderungen wären notwendig?
Es gibt verschiedene einschränkende Gesetzgebungen, zum Beispiel das Abbauen von bestimmten Stoffen auf Himmelskörpern. Ich weiß nicht genau, ob verbieten, aber zumindest sehr stark einschränken. Diese könnten natürlich Probleme verursachen, wenn man jetzt auf einem Planeten leben will.
Oh ja, die Wassergewinnung zum Beispiel, die wir vorhin besprochen haben.
Auf alle Fälle ist es, glaube ich, nicht gewünscht, dass man für kommerzielle Zwecke irgendwelche Stoffe von Himmelskörpern abbaut. Insgesamt ist das Ganze mehr auf Staatenebene geregelt. Wie das für Privatpersonen bzw. Firmen wäre, ist noch nicht so genau geregelt. Da gibt es natürlich verschiedene Ansichten zwischen den verschiedenen Staaten. Die USA haben zum Beispiel den Mondvertrag, den es auch bei den Vereinigten Nationen gibt, nicht unterschrieben, weil dieser eben so starke Einschränkungen für die Nutzung des Mondes drinstehen hat.
Aber wo kein Kläger, da kein Richter, könnte man behaupten.
So einfach ist das nicht, weil in den Verträgen ist auch drinnen, dass man alle Missionen, die man in den Weltraum schickt, melden muss. Das heißt, prinzipiell gibt es wahrscheinlich Probleme, wenn man einfach so eine Rakete auf den Mond schickt. Das wird nämlich schon irgendwie rauskommen und man das eigentlich gar nicht darf.
Okay, also wieder das Übliche bei internationalen Verträgen. Man kann zwar eigentlich nicht bestrafen, weil es keine internationale Exekutive gibt, aber es reicht eigentlich aus, die entsprechenden Staaten zu schämen und international an den verbalen Pranger zu stellen.
Es gibt natürlich auch nationales Weltraumrecht. Das heißt, in vielen Ländern ist so etwas wahrscheinlich national extra noch einmal geregelt. Also es könnte sein, dass es national schon Konsequenzen, rechtliche Konsequenzen haben könnte.
Dann wird's also nichts mit meiner Mars-Mission, der privaten, aus dem Garten heraus.
Die Guerilla-Mars-Mission von Nicole Töni.
Schön wär's.
Rechtlich gesehen ist der See, den man auf dem Mars gefunden hat, den ich am Anfang erwähnt habe, ja auch sehr interessant. Wer darf den denn jetzt untersuchen? Das müsste auch wieder wahrscheinlich international abgestimmt werden, beziehungsweise prinzipiell soll man ja Himmelskörper schützen und wenn man jetzt den See einfach anbohrt, dann ist der ja kontaminiert. Es verändert sich, was man dort vorfindet. Andererseits wieder will man ja untersuchen, was im Wasser drin ist und die Möglichkeit, dass man dort Leben findet, besteht ja immer noch.
Aber schlimmstenfalls könnte man bei der ersten Probebohrung am See irdische Bakterien einbringen, könnte dann bei der Probebohrung versehentlich oder wie auch immer nicht ausreichend Material erhalten, um zu wissen, ob da jetzt Marsbakterien drinnen sind. Und bis man das nächste Mal bohrt, haben die irdischen Bakterien schon alle Marsbakterien verdrängt und man weiß es nie. Das wäre eine ziemliche Katastrophe, meinst du nicht auch?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen sollte man das auch wirklich gut abstimmen und wahrscheinlich auch gut international abstimmen, dass man alle Seiten dabei hat.
Oder man wartet einfach, so wie das in der Archäologie ja oft der Fall ist. Oh, lass uns das noch nicht ausgraben, weil vielleicht haben wir in 50 Jahren bessere Instrumente und machen weniger kaputt. Das ist ein Für und Wider irgendwie.
Ja, wobei eben die Frage, ob es Leben auf dem Mars gibt oder zumindest kleinste Lebewesen auf dem Mars gibt, ist doch eine sehr dringend zu beantwortende.
Ja, das wäre ziemlich bahnbrechend, wenn wir wirklich Leben auf dem Mars finden würden. Leben außerhalb der Erde, egal welcher Art, egal wie klein, egal wie rudimentär, egal was für Bakterien, egal was es wäre in jedem Fall die Bestätigung, dass Leben eben nicht nur auf der Erde entstehen kann und das würde, ja, das wäre eben der Beweis, dass es außerirdisches Leben gibt. Und ganz ehrlich, mich fasziniert dieser Gedanke wahnsinnig.
Ja, mich auch und ich bin wirklich gespannt, was in dieser Richtung weiter geforscht wird und geforscht werden kann.
Aber vielleicht sollten wir jetzt zum Schluss nochmal den Bogen retour spannen. Was wäre denn wirklich, wenn wir den Mars besiedeln würden? Wir haben so viele Themen einfach noch nicht erwähnt. Wir haben über gesundheitliche Aspekte überhaupt noch gar nicht gesprochen. Höchstens eingangs habe ich kurz ein wenig fabuliert, wie würde denn der Marsmensch zweiter und dritter Generation überhaupt aussehen? Und das ist gar nicht so weit hergeholt, denn geringe Schwerkraft ist nicht gut für Menschen. Die Astronauten auf der ISS, wenn die zum Beispiel sich ein Jahr oder auch kürzer auf der ISS aufhalten, dann sind bereits ziemlich viele Folgen der Schwerelosigkeit nachweisbar, die man dann wieder erst mühsam bekämpfen muss. Und all diese Dinge hätte man am Mars auch in etwas eingeschränkter Form, weil ja Schwerkraft da ist, aber trotzdem 0,3 G, auf der Erde haben wir 1 G, also eben ein Drittel der Erdschwerkraft auf dem Mars, würde definitiv Auswirkungen haben. Zum einen, was den Astronauten auf der ISS passiert ist, dass ihre Knochen fragiler werden, dass Kalzium wieder resorbiert wird. Das ist also so etwas wie Osteoporose, nur schneller. Auch die Muskeln schwinden, weil sie gerade nicht benötigt werden, und ebenso das Immunsystem. Warum das Immunsystem schwindet, weiß man nicht, aber ich persönlich würde mal in die Richtung vermuten, dass man einfach weniger mit Keimen konfrontiert wird in einer so abgeschlossenen Umgebung. Ja, und alles, was der Körper nicht benötigt, baut er dann halt eben ab. Die Körpertemperatur steigt an im Weltraum aus Gründen, die ebenfalls nicht bekannt sind. Und die Auswirkungen dieses Körpertemperaturanstiegs sind ebenso wenig erforscht. Da ist man gerade dabei, das ein wenig zu erforschen. Und interessanterweise nimmt die Sehfähigkeit von Astronauten oft ab. Die meisten Astronauten müssen nach der Landung ihre Brille angepasst bekommen, oder wenn sie vorher keine Brille hatten, benötigen sie jetzt eine. Das könnte sein, vermutet man, dass das mit dem Hirndruck zu tun hat, der dann aufs Auge auswirkt. Jedenfalls, all diese Dinge sind sicher nicht zu unterschätzen, und ganz bestimmt würden sie in zweiter, dritter, vierter Generation noch viel stärkere Auswirkungen haben. Vielleicht könnte der am Mars geborene Mensch gar nicht mehr auf der Erde leben, könnte gar nicht mehr zurück auf die Erde, weil ihm die Schwerkraft auf der Erde sofort alle Knochen brechen würde. Wer weiß das so genau?
Oder natürlich auch, was für Kleidung bräuchte man auf dem Mars? Was für Fahrzeuge könnte man dort verwenden? Welche Vorbereitungen bräuchte man, um dort rein psychisch zu überleben, da man ja doch in ganz anderen Verhältnissen leben würde als auf der Erde?
Wie würde unser Alltag aussehen unter all diesen Restriktionen, die wir schon besprochen haben? Essen, Wasser, Energie, Sauerstoff, alles ist nicht in unendlicher Menge vorhanden, alles muss irgendwie rationalisiert und begrenzt werden. Selbst Telekommunikation funktioniert nicht so, wie wir es gewohnt sind. Verbindungen zur Erde benötigen eben 20 Minuten, wir haben es schon erwähnt. Einfach mal zu Hause anrufen, geht nicht.
Und alles muss so gut geplant werden, dass es auch sozusagen ein Backup gibt, weil wenn ein Teil dieser lebensnotwendigen Dinge ausfällt, dann ist die Mission eigentlich gescheitert.
Genau, und dann würde es wohl mit der Marsbesiedelung auf längere Zeit nichts werden. Ja, damit sind wir für heute schon fast am Ende mit unserer Frage, was wäre, wenn wir den Mars tatsächlich besiedeln würden? Und zusammenfassend bleibt zu sagen, dass dieses Ziel eigentlich gar nicht so weit entfernt ist, wie es vielleicht im ersten Moment klingen mag. Die NASA rechnet damit, bis zum Jahr 2030 die ersten Menschen auf den Mars zu schicken. Für die ESA wird eher 2050 angepeilt. Aber wie du schon eingangs gesagt hast, Ellie, der Mensch, der den Mars als erster Mensch betreten wird, der erste Mensch am Mars, der lebt bereits, der ist bereits geboren. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch wieder mal Spaß gemacht. Und wir haben ein neues Feature eingebaut. Ihr könnt all die tollen Dinge, die wir so erzählt haben, jetzt auch nachlesen. Unterhalb von diesem Beitrag gibt es in den Kommentaren Quellen zu all den Sachen, die wir jetzt erzählt haben, und einiges mehr. Da könnt ihr nochmal über das MOXIE nachlesen, von dem ich so geschwärmt habe, über Weltraumrecht und so weiter. Wir legen das da einfach hin, und viel Spaß beim Lesen. In der Zwischenzeit sage ich nochmal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!
Ciao!